SWR 2 Tandem.
Heute mit Martina Kögel. Schönen guten Tag. Wir gehen in dieser Stunde gemeinsam auf eine gedankliche Meeresexpedition in Regionen, die zu den unwirtlichsten, wildesten und genau deswegen faszinierendsten unseres Planeten gehören. Das ermöglicht uns mein Gast. Er ist Extremschwimmer und hat als einer von gerade mal 20 Menschen auf der Welt die Ocean's 7 bezwungen, als einziger Deutscher. Ganz herzlich willkommen, André Wirsig.
Ja, guten Tag, hallo.
Die Ocean's 7, das ist für Schwimmer das, was für Bergsteiger die 7 Summits sind, also die 7 Gipfel. Bei denen geht es ja darum, die höchsten Berge auf 7 Kontinenten zu besteigen. Und bei ihnen ging es darum, 7 Kanäle oder Meerengen zu durchschwimmen, auf der ganzen Welt verteilt. Nähern wir uns dem Ganzen mal sensorisch an. Mit was für Wassertemperaturen und Bedingungen hatten Sie es da zu tun?
Ja, also die Ocean 7, das sind die 7 am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen auf der Welt. Die sind verteilt auf 5 Kontinenten. Und da hat man dann zum Beispiel so den Klassiker, den Ärmelkanal, der halt auch im Hochsommer nur so 15, 16, manchmal auch, wenn es schlecht läuft, 14 Grad Wassertemperatur hat. Aber auch den North Channel, das ist die Meerenge zwischen Nordirland und Schottland, der auch im Hochsommer nur 12, 13 Grad hat. Und man hat zum Beispiel die Meerenge zwischen 2 Hawaii-Inseln dabei, wo die Wassertemperatur recht angenehm ist. Aber dafür hat man dort auf Hawaii natürlich noch ganz andere Herausforderungen. Also es sind wirklich für jeden Kanal eigentlich unterschiedlichste spezielle Herausforderungen, die man sich dort stellen muss.
Und Sie schwimmen das Ganze nur mit Badehose, Badekappe und Schwimmbrille. Warum, um Himmels Willen, wo es doch sowas Wunderbares wie Neopren gibt?
Ja, das bedingt einfach, dass man in Anlehnung an den ersten Menschen, der 1875, also so lange ist das schon her, als erster Mensch den Ärmelkanal durchschwommen hat. Das war Captain Matthew Webb. Und 1875 gab es noch keine Neoprenanzüge und folglich hatte er auch keinen. Und deswegen schwimmen wir heutzutage als Kanalschwimmer nach den gleichen Regeln. Also es gibt auch richtig hart ausgelegte Regeln. Eine davon ist halt, dass man keine technischen Hilfsmittel verwenden darf, also keine Schwimmflossen. Also es ist wirklich nur eine Badekappe, eine Schwimmbrille und eine Badehose ist erlaubt.
Sie haben sich, ich habe das mal zusammengezählt, 290,3 Kilometer vor allem kraulend durch unsere Weltmeere gekämpft auf diesen 7 Strecken. Zu einem Ozean haben Sie während dieser Zeit ein besonderes Verhältnis entwickelt, zum Pazifik. Warum zu ihm?
Ja, wenn man da draußen im offenen Pazifik schwimmt, also man schwimmt ja wirklich im offenen Ozean, wo das Meer auch wirklich mehrere tausend Meter tief ist, wo man diesen Naturgewalten des Ozeans wirklich so eins zu eins spüren kann, da ist der Pazifik irgendwie so am wildesten und am, ja, nicht nur geografisch am größten, sondern man hat auch dort, wenn man als Mensch dort schwimmt, die Wellen haben einfach eine andere Masse und das ist nicht vergleichbar mit dem Mittelmeer beispielsweise oder mit dem Atlantik vorne. Ich habe das immer sehr genossen und auch der Geschmack vom Pazifik. Also ich behaupte ja immer, dass ich die Ozeane am Geschmack erkennen würde, weil man natürlich auch den einen oder anderen Schluck Salzwasser nimmt auf solchen Expeditionen. Und der Pazifik schmeckt mir einfach am besten.
SWR 2 Tandem mit André Wirsig, Jahrgang 1972. Als einziger Deutscher hat er bisher die 7 Kanäle der Ocean's 7 durchschwommen. Herr Wirsig, Ozeanschwimmer, Kanalschwimmer, Extremschwimmer, Langstreckenschwimmer, Freiwasserschwimmer. Faktisch sind Sie das ja alles. Wie bezeichnen Sie sich selbst am liebsten?
Ja, ich bezeichne mich als Ozeanschwimmer. Weil man halt in den Ozeanen, in den Meeren offshore, das heißt also weit weg vom Strand schwimmt. Das Open Water Swimming, was man ja auch von den Olympischen Spielen als Schwimmdisziplin kennt, die schwimmt zwar auch im Freiwasser, das ist ja die Bezeichnung auch für Open Water, allerdings immer vorne in Strandnähe, natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Und ich bin gerne weit draußen. Und ja, diese Bezeichnung Extremschwimmer, das gefällt mir nicht so gut, aber ich habe natürlich Verständnis dafür, dass die Dinge sich für die Leute da draußen, die zum ersten Mal damit konfrontiert sind, natürlich extrem anhören und das natürlich befremdlich ist und dann ist es ja immer alles extrem. Teilweise auch wird man als so ein bisschen als verrückt abgestempelt. Ich empfinde mich aber als völlig normalen Menschen.
Jetzt frage ich mich aber trotzdem, gut, Sie waren von klein auf Schwimmer, später Hobby-Triathlet, haben sogar auf Hawaii den Ironman absolviert. Woher aber kam dann der Wunsch, allein durch den Ozean, durchs offene Meer zu schwimmen, so weit, so lang und das nicht nur einmal, sondern gleich 7-mal?
Ja gut, das hat sich natürlich entwickelt, aber diese Liebe und diese Anziehungskraft zum Meer, diese Sehnsucht für das Meer, das habe ich schon als Jugendlicher gehabt. Und ich bin einfach gerne im Meer. Also nicht nur am Meer, sondern vor allen Dingen im Meer. Auch an Orten, wo vielleicht der eine oder andere sagt, da würde ich jetzt nicht unbedingt ins Wasser gehen. Das hat so eine magische Anziehungskraft eigentlich schon immer gehabt für mich. Ja, ich gehe zum Beispiel auch gerne abends oder nachts mal ins Wasser und schwimme da rum. Ich habe mir schon als kleines Kind oder als Jugendlicher von meinen Eltern so einen Tauchscheinwerfer gewünscht. Ich hatte damals auch diese ganzen Jacques Cousteau und Hans Hass, diese Dokumentationen im Fernsehen gesehen und war da total fasziniert. Und ich gehe einfach gerne raus in die Natur, in dem Fall halt ins Meer. Und dann, wenn man gerne im Meer ist, dann baut sich das natürlich auf.
Und dann haben Sie zwischen 2014 und 2019 die Oceans 7 bezwungen. Das ist, ich will es nochmal sagen, die größte Herausforderung, die es für Schwimmer auf den Weltmeeren gibt. 20 Menschen haben das bisher auf der Welt überhaupt erst geschafft. Sie sind der einzige Deutsche davon. Bevor wir ins Detail gehen, machen wir mal das Panorama auf. Wo sind Sie überall geschwommen? Wir haben es schon gesagt, Station 1, das war der Klassiker, der Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien. Dann ging es wie weit?
Dann bin ich den Kaiwi Channel auf Hawaii geschwommen. Mhm. Das ist die Meerenge zwischen den Hawaii-Inseln Molokai und Oahu. Mhm. Oahu als Hauptinsel mit Honolulu. Das sind 44 Kilometer Luftlinie. Das ist deutlich wärmer vom Wasser her als der Ärmelkanal, aber hält natürlich ein paar andere Herausforderungen bereit, wie zum Beispiel diese extrem hohen Wellen, sehr giftige Quallen. Und man trifft natürlich auch auf den einen oder anderen Hai. Und man schwimmt natürlich in Badehose, ist klar, aber auch ohne Haikäfig und dergleichen, also ganz frei. Dann ist der North Channel, das ist die Meerenge zwischen Nordirland und Schottland. Zwar hier um die Ecke mehr oder minder, aber dafür sehr, sehr kalt. Noch kälter als der Ärmelkanal, weil der Golfstrom außen herum geht. Also man hat dort Wassertemperaturen von 12, 13, 14 Grad. Und das ist für uns Menschen, ja, man kann davon wirklich von Todeszone sprechen, ähnlich wie oben am Everest. Wenn man dort auf den hohen Bergen ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs ist, ist man in dieser extremen Kälte, nur in Badehose, halt auch in einer Zone unterwegs, wo man nicht auf Dauer überlebensfähig ist. Dann gehört dazu der Catalina Channel. Das ist die Meerenge zwischen der Insel Santa Catalina. Das ist eine der Kanalinseln vor Los Angeles und halt eben dem Festland. 34 Kilometer Luftlinie. Und dann gehört dazu die Tsugaru-Straße in Japan. Das ist also auch sehr wild dort zwischen den beiden japanischen Hauptinseln Honshu und Hokkaido. Dann gehört dazu die Cook Strait in Neuseeland zwischen der Nord- und der Südinsel von Neuseeland. Auch sehr, sehr wild. Auch ziemlich kaltes Wasser, aber ja, das ist somit die stürmischste Meerenge der Welt. Und die Straße von Gibraltar, also die Meerenge zwischen Europa und Afrika, die aber vergleichbar mit 14 Kilometern Luftlinie die einfachste Herausforderung darstellt.
Und die klingt dann für unser Eins auch wieder ein bisschen vertrauter im Vergleich zu dem, was Sie davor geschildert haben. Wir müssen uns auf jeden Fall vergegenwärtigen, Sie sind Amateur. Das heißt, Sie machen das neben Ihrem Vollzeitjob. Da leiten Sie die Bereiche Vertrieb und Marketing in einem IT-Unternehmen. Sprich, Sie trainieren nur 2-3 Mal die Woche. Und das auch nicht irgendwo an der Küste, sondern daheim in Paderborn, wo Sie jetzt, glaube ich, auch in Ihrem Arbeitszimmer sitzen.
Ja, genau, richtig. Also ich muss dann das Meer, wenn ich hier bin, halt mental zu mir holen. Bei den Übungen, die ich mache, Schwimmen ist natürlich essentiell wichtig. Das mache ich dann halt im Freibad oder im Hallenbad. Aber ich suche natürlich, okay, wir sind jetzt in dieser speziellen Zeit, wo Reisen so nicht möglich ist. Mhm. Aber ich suche halt hin und wieder auch natürlich das 1:1-Training, in dem Fall die Vorbereitung halt im Meer. Und das ist auch nochmal wichtig, wenn ich dann dort bin, beispielsweise auf Mallorca oder auf Sardinien, dann schwimme ich natürlich nicht an Tagen, wo es absolut windstill ist und schön flach ist und vorne, wo man so türkisfarbene Strände hat, sondern dann darf es gerne auch mal ein bisschen wilder zugehen, also wenn da so Sturmwarnung ist und richtig hohe Wellen. Und dann habe ich mir schon öfter ein Boot geschartert, was mich dann halt begleitet, weil wenn man da draußen rumschwimmt, dann muss man schon aus Sicherheitsaspekten auch Begleitung haben, auch wegen der Navigation. Und da muss man halt auch rausgehen, wenn es mal ein bisschen wilder wird,
Also
weil das gehört einfach dazu.
Sie freuen sich über die schlechten Wetterberichte dann.
Im Training sind das Szenarien, die man auf jeden Fall suchen und auch trainieren sollte. Das ist einfach essentiell wichtig.
Und am Anfang stand auch für Sie der Klassiker der Kanalschwimmerei. Wir haben schon gesagt, der Ärmelkanal. Wie lange haben Sie sich darauf vorbereitet und wie sind Sie da rangegangen? Ich glaube, ein Wassertank bei Ihnen im Garten hat da eine entscheidende Rolle gespielt.
Ja, wenn man sich jetzt mit einer Herausforderung wie mit dem Ärmelkanal ernsthaft auseinandersetzt, dann es gehört natürlich neben dem eigentlich dem Schwimmen als physische Herausforderung gehört natürlich auch so etwas wie die Wassertemperatur dazu. Und wenn wir jetzt so überlegen, im Hallenbad, da haben wir so 25, 26 Grad Wassertemperatur. Im Freibad, wenn es kühl ist, dann haben wir immer noch 22, 23 Grad. Und der Ärmelkanal mit seinen nur 15 Grad hat natürlich dann entsprechend diese Herausforderung, dass ich mich in so einem kalten Element bewegen muss. Und da habe ich mir natürlich überlegt, Mensch, wie kann man das denn trainieren? Weil ich den Ärmelkanal ja auch nicht unbedingt hier vor der Haustür habe. Also habe ich mir gedacht, alles klar, du musst dich an kaltes Wasser gewöhnen. Was kannst du am besten machen, auch während deinem Job, wenn du unterwegs bist? Und da fiel mir als erstes ein, ja, kalt duschen. Und dann habe ich zum Beispiel 3,5 Jahre am Stück nur noch, und zwar ohne Ausnahme, kalt geduscht. Aber nicht nur über die Beine, sondern so richtig Vollprogramm über den Kopf und mit Haare waschen und allem drum und dran. Und habe da zusätzlich mir noch überlegt, Mensch, du kannst ja im Winter, da habe ich mir so eine aus dem Baumarkt so eine Regenwassertonne besorgt, habe die mit Grundwasser voll gemacht und bin dann regelmäßig da reingestiegen. Dann auch teilweise bei 0 Grad oben die Eisschicht aufgeklopft und dann habe ich mich da reingelegt. Ja, verrückt, aber ich habe mich dort halt an dieses kalte Wasser gewöhnt, mit Erfolg.
Und
Hat
die Menschen um
funktioniert.
sie rum haben das akzeptiert und gesagt, okay, das braucht er halt.
Ja, das fanden damals auch nicht alle toll, wenn man sowas macht. Vor allem, wenn man das so konsequent macht, aber wenn man seiner Leidenschaft halt folgt und von etwas absolut überzeugt ist und das wirklich mit Haltung macht, dann holt man die Leute halt ab, nach und nach. Ja, aber es hat gedauert. Aber meine größten Kritiker, ich weiß noch, ein Freund von mir, der damals gesagt hat, sag mal, du bist ja total bescheuert, was machst du denn da? Das ist ja total verrückt und bist du in einer Midlife-Crisis und so, solche Sachen kommen ja hoch. Sitzt jetzt auch regelmäßig in der Eistonne und schickt mir Fotos von sich, wie er in so einer Eistonne drin sitzt. Also dauert manchmal länger, aber man holt die Leute dann trotzdem ab.
Und das alles war Vorarbeit dafür, dass Sie dann Ende August 2014 nach England gereist sind. Sie haben sich dann dort mit Team und Proviant einquartiert, Ihren Kapitän kennengelernt von dem Boot, das Sie aus der Distanz schon gechartert haben. Und dann haben Sie gewartet. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man schon anfängt, die Kontrolle abzugeben. Man kann nicht wirklich selbst entscheiden, wann es losgeht.
Ja, richtig. Also melden wir uns jetzt hier zum Beispiel bei einem Marathonlauf an, dann wissen wir ja genau, an dem und dem Datum, um die und die Uhrzeit wird gestartet. Und wir wissen, dass ein Marathon immer 42,195 Kilometer lang ist. Meldet man sich jetzt für so etwas wie den Ärmelkanal an, dann wissen wir zwar, dass die Punkt-zu-Punkt-Distanz von, in dem Fall von England nach Frankreich, 34 Kilometer ist, aber welche Distanz wir an diesem Tag schwimmen müssen, ist völlig abhängig von Strömung, Wetter und dergleichen. Ich bin an dem Tag, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, 48 Kilometer geschwommen, weil einfach durch die Strömung, man wird abgetrieben. Man hat teilweise sogar die Strömung gegen sich. Das muss man sich so vorstellen, als wenn man auf so einer Rolltreppe läuft. Oder auf so einem Laufband, man schwimmt dann volles Kanonenrohr, man gibt wirklich alles, was man hat und kommt pro Stunde nur 100, 200 Meter überhaupt vorwärts, wenn überhaupt. Und natürlich entscheidet der Kapitän vor Ort, nachdem er die Wetterdaten gecheckt hat und die Strömung und dergleichen, entscheidet der, wann gestartet wird. In meinem Fall war das halt morgens um 4 Uhr, da war es noch dunkel, an einem Septembermorgen. Also man hat dort immer ein Zeitfenster von 2 Wochen. Dann begibt man sich dorthin, wartet und muss jederzeit abrufbar sein für den Kapitän und es kann jederzeit losgehen.
SWR2 Tandem mit dem Ozeanschwimmer André Wirsig, der als einziger Deutscher die 7 Meerengen der Oceans 7 durchquert hat. Weltweit haben das bis heute 20 Schwimmerinnen und Schwimmer geschafft. Wir waren bei der Ärmelkanal-Durchquerung. Das war das erste Mal, dass Sie sich so einer Extremsituation im Meer oder mit dem Meer ausgesetzt haben. Was ist Ihre intensivste Erinnerung an diese Durchquerung?
Ja, die intensivste Erinnerung, also viele schöne Erinnerungen, wie zum Beispiel, als ich das geschafft hatte und wir zurückgefahren sind mit dem Boot und ich dorthin gekommen bin, wo wir übernachtet haben, also diese 2 Wochen so unser Basislager aufgebaut haben, da haben die Besitzer dort, haben die deutsche Fahne gehisst. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was dort alles passiert ist, gerade dort am Ärmelkanal, so geschichtlich und gerade von uns Deutschen, ja, ich bin da immer auch ziemlich ergriffen, wenn ich daran denke. Das war natürlich ganz toll, also eine super Geste. Aber die Erinnerung, die dort eigentlich auch immer noch ja, lebendig ist in meinem Kopf und die mich auch wirklich verändert hat, ist, ich bin dort, wie gesagt, in der Dunkelheit gestartet und bin ungefähr nach einer Stunde schwimmen. Man muss sich dann vorstellen, also Ärmelkanal, das ist jetzt nicht so kristallklares Wasser, das ist ziemlich milchig, das ist ziemlich rau, die Wellen kommen von allen Seiten, das ist nicht wie so am Strand, dass die Wellen da so reinplätschern, sondern die Wellen kommen so von allen Seiten, das Wasser ist kalt, es ist irgendwie unbehaglich. Mhm. Ich bin auf einmal völlig geschockt gewesen, weil ich bin kopfüber, mit dem Kopf zuerst, in so eine Plastikplane hineingeschwommen. Einfach Meeresmüll, also Plastikmüll, den ja natürlich wir Menschen dort irgendwie hinterlassen hatten, aus was für Gründen auch immer, vielleicht auch durch Zufall, war halt so eine große Plane und ich schwimme da so praktisch kopfüber im Dunkeln in diese Plane hinein. Und der ein oder andere kennt das vielleicht, wenn man am Baggersee ist oder irgendwie, wo man den Grund nicht so sieht, nicht so richtig sieht, was unter einem ist. Und jemand berührt einen dann so, spielt einen so einen Streich. Ja, das gibt es ja sogar im Freibad. Ist man ja da irgendwie überrascht und ja fast schon schockiert. Das fühlt sich ganz unheimlich an. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn man so mitten in der Nacht in so eine Plastikplane reinschwimmt und auf einmal auch nicht richtig weiß, was das denn ist.
Und, also ein Lebewesen hätte sie in dem Moment weniger schockiert als dieser Müll.
Ja, weil ich meine, die Lebewesen, die man dort trifft, ich bin natürlich auch von ein paar Quallen gestochen worden und habe auf meinen Expeditionen bei den anderen Kanälen ja auch viele Lebewesen getroffen, teilweise auch gefährliche, aber die gehören ja alle dorthin. Ja? Also ich war in dieser Situation praktisch in der gleichen Situation wie die Tiere selber. Wir kennen ja diese Bilder von Meeresschildkröten, die sich in diesen Netzen verfangen und in diesen Plastikmüll und so gleich. Und das ist mir halt auch passiert. Sowas verändert einen natürlich. Das ist ja, ich denke mal, das kann man nachvollziehen.
Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu dem, wie Sie es überhaupt schaffen, diese Strecke zurückzulegen. Haben Sie da eine Strategie, eine Schwimmstrategie? Kraulen Sie durchgehend? Haben Sie einen bestimmten Rhythmus? Wie atmen Sie? Also das sind alles Sachen, die kann sich ein normaler Freizeit-Baggerseeschwimmer überhaupt nicht vorstellen.
Ja, also der vorrangige Schwimmstil bei mir ist Kraul. Allein deswegen, weil man dort einfach am schnellsten vorankommt. So, man schwimmt also ausschließlich Kraul. Man darf sich ja, das beinhalten ja diese Regeln, es gibt ja auch immer einen Offiziellen, den man jeweils auf dem Begleitboot, was einen begleitet, dabei hat, der aufpasst, dass alles regelkonform ist. Einer dieser Regeln besagt, dass man sich zu keiner Zeit am Boot oder irgendwo festhalten darf. Auf dem Begleitboot ist natürlich auch eine Vertrauensperson, das war in dem Fall immer mein Schwager und der ist dafür verantwortlich, dass er mir die Nahrung alle halbe Stunde hatten wir immer verabredet, also im Rhythmus immer von 30 Minuten hat er mal die Nahrung zugeworfen. Ich darf mich dann auch nirgendwo festhalten oder geschweige denn Jürgen irgendwie berühren oder das Boot berühren, mich ausruhen.
Jürgen, sondern man bekommt Schwager.
Man bekommt die Nahrung zugeworfen und meistens ist es Flüssignahrung, die schüttet man dann runter. Und man kann dort nicht, ja, es geht halt ums Schwimmen, aber das hat insofern nichts mit dem Schwimmen im Freibad oder so zu tun oder im Hallenbad, weil man eben diesen Rhythmus, diesen Atemrhythmus, den Sie gerade angesprochen haben, nicht aufbauen kann. Also man kann nicht in einem Dreier-Rhythmus oder Fünfer-Rhythmus schwimmen, weil die Wellen halt von allen Seiten kommen, immer unterschiedlich. Und man einfach gut beraten ist, einfach ganz individuell muss man bei jedem Atemzug entscheiden oder bei jedem Atemzug kann ich jetzt atmen oder nicht.
Also das heißt, also man hat keinen Plan, sondern man reagiert einfach auf das, was in dem Moment erforderlich ist.
Genau, richtig. Man muss einfach sich lösen, loslassen, nicht nur davon, wie weit es noch ist, wie lange es noch dauert, Das liegt an diesen von mir eben angesprochenen Meeresströmungen, die ja auch mal gegen einen sein können. Aber man muss sich auch davon lösen, zu sagen, ach, ich möchte jetzt aber nur zu der Seite atmen oder ich möchte nur Dreierzug schwimmen. Das interessiert so einen Ozean überhaupt nicht, was man an dem Tag vorhat oder überhaupt, was man für Erwartungen hat. Man muss einfach im Moment sein und dann entscheiden, okay, jetzt kann ich gerade atmen. Oder halt auch mal wie in Japan, wo wir wirklich richtig, richtig im Sturm geschwommen sind mit wirklich Wahnsinnswellen und dann noch nachts. Da konnte man teilweise, ich weiß, ich habe natürlich nicht mitgezählt, aber da konnte man mal 20, 30 Sekunden lang nicht atmen, weil die Wellen einfach so hoch waren, dass es einfach nicht ging. Man muss einfach locker bleiben dann. Man muss wirklich ruhig bleiben. Das ist wichtig.
SWR2 Tandem mit dem Ozeanschwimmer André Wirsig. Zwischen 2014 und 2019 hat er die 7 Kanäle der Oceans 7 durchschwommen, darunter der Ärmelkanal, die Tsugaru-Straße in Japan und die Straße von Gibraltar. Wenn Sie da dann allein am Strand stehen, sei das jetzt in Japan, in Neuseeland, in Spanien, und es dann tun, ins Wasser und losschwimmen und dabei wissen, ich bin da jetzt erstmal für viele Stunden, werden Sie dann zu jemandem anderen? Also wie viel ist da noch da vom Alltags-André, vom Vertriebsleiter, vom Ehemann, vom Vater?
Also man erlebt dort immer diese. Also ich nehme immer so eine Riesenportion Demut mit, weil man natürlich als Mensch sich, ist ja auch völlig klar, und wir leben das ja jetzt gerade par excellence, also wie wichtig wir uns immer nehmen, unsere Bedürfnisse über alles Mögliche stellen, unsere Erwartungen an Gesundheit, an Komfort, an unser Leben, so. Und das ist natürlich, das gibt man dort alles ab. Also man muss sich, das versuche ich auch in den Vorträgen, beispielsweise für Firmen. Ich spreche auch vor Schülern. So einen Vortrag baut man natürlich anders auf, aber gerade wenn man vor Firmen spricht, einfach mal diese Erwartungen. Wir wollen ja immer alles wissen, ja. Aber wer hätte schon vor 2, 3 Jahren gedacht, dass wir jetzt gerade in dieser Phase sind? Ja. Also, und dort, wenn man am Strand steht, beispielsweise auf Molokai, das ist absolute,
Hawaii.
im Dunkeln, Hawaii, absolute Finsternis. Ich bin dort um 22 Uhr gestartet. Man schwimmt nachts. Das hat andere Gründe auch, aber wenn man dort, es ist absolute Dunkelheit. Das kann man nicht vergleichen mit, wenn es hier in Freiburg oder in Baden-Baden irgendwie Nacht ist, sondern auf Hawaii ist kein Restlicht, das ist absolute Finsternis. Man sieht nichts. Dann hat man diese Wahnsinnswellen, die dort reinkommen an den Strand, wie man das halt von Hawaii kennt, genauso ist es dort. Und wenn man dort ganz alleine, also wirklich ganz alleine, das Boot ist irgendwie ein paar hundert Meter weit draußen, weil das nicht so nah ranfahren kann, steht in seiner Badehose im völlig Dunkeln und da rausgeht, dann muss man einfach, man muss erfüllt sein von Selbstsicherheit. Ja? Und das ist natürlich etwas, was man sich antrainieren sollte. Also man kann nicht einfach, weil man kann sich nicht einreden, ach, das wird schon alles und da sind schon keine Haie und es wird schon alles gut und ich bin dann in so und so vielen Stunden da, weil es so und so viele Kilometer sind. Das muss man alles ablegen.
Woher
Vielleicht kommt
nehmen
man auch
Sie
gar nicht
diese,
zurück.
wie gehen Sie mit dem Gedanken um, dass Sie vielleicht gar nicht zurückkommen?
Ja, das ist etwas, was man auch mal bewusst also nicht einplanen, aber wo man sagen will, okay, ich gehe jetzt da raus und das ist halt ungewiss. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn wir ins Auto steigen und irgendwo hinfahren, es ist ja auch nicht 100% gewiss, dass wir irgendwie ankommen. Oder wenn wir ins Flugzeug steigen, dann sieht zwar dann die Planung vor, irgendwie, dass man von, keine Ahnung, von München nach New York irgendwie, dass man um 15:32 Uhr ankommt, aber das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Und genau so sollte man halt mal sich diese Dinge einfach mal loslassen von diesen Erwartungen. Das kann man nicht von heute auf morgen. Das ist lange antrainiert von mir. Aber das ist immer etwas, was mir immer sehr geholfen hat, Erwartungen abzulegen.
Und dann haben Sie 2015 Ihre längste Strecke absolviert bisher. Das war der Kaiwi Channel. 55 Kilometer sind Sie da geschwommen. 18,5 Stunden. Wie kann ein Mensch so lange schwimmen?
Ja, das ist richtig. Das habe ich mich da auch, das frage ich mich heute auch noch. Vor allem so lange schwimmen unter solchen Bedingungen. Also das war ja nicht irgendwie 18,5 Stunden in einem Freibad oder so, womöglich noch mit irgendwelchen Zuschauern, sondern halt bei solchen Bedingungen. Wir hatten wirklich richtig hohe Wellen. Ich wurde von portugiesischen Galeeren, das sind sehr, sehr giftige Quallen, die teilweise sogar lebensgefährlich Menschen praktisch ja auch umbringen können, wurde ich mehrfach gestochen. Ich hatte eine Haibegegnung. Mitten in der Nacht kam da so ein Buckelwal um die Ecke.
Was geht dann in Ihnen
Also
vor?
für Angst ist da eigentlich gar kein Platz. Also man ist dann im Moment.
Sie
Man
schaufeln
ist.
einfach weiter?
Nein,
Sie.
nein, nein. Also gerade bei einer Haibegegnung sollte man auf jeden Fall aufhören zu schwimmen. Da
Okay.
kann man nicht einfach weiter schwimmen und hoffen, dass sich die Situation in Wohlgefallen auflöst. Das tut sie nämlich nicht. Man muss einfach ruhig bleiben. Aber so einem Hai, dem kann man ja auch nichts vorspielen. Also entweder ist man dann ruhig und dann hat man sehr gute Karten. Weil dann der Hai ist natürlich neugierig, der guckt. Und wenn ich über Haie spreche, dann spreche ich nicht über diese, ich nenne die immer Handtaschenhaie, also diese kleinen, die da vorne am Riff irgendwie in, sondern ich rede wirklich, wenn sie da draußen unterwegs sind, haben sie natürlich, was da rumschwimmt, ist immer groß. Und wenn ein Hai um die Ecke kommt, dann ist das auch ein richtiger Apparat, ja. So, deswegen einfach, aber ruhig bleiben, konzentriert bleiben, den Hai auch nicht aus den Augen lassen, der kommt dann und guckt. Und dann in meinem Fall ist er wieder auch dann wieder verschwunden. Die Tiere sind immer, ich hatte auch eine Begegnung mit Seelöwen und dergleichen, die ja auch gefährlich sind. Also das sind auch Riesenapparate mit riesigen Zähnen. Aber die Tiere sind immer offen. Also die haben einfach nicht diese Vorurteile und gehen sofort in eine aggressive Position über. Sondern man beguckt sich, man beobachtet sich und dann. Dass man, wenn der andere natürlich panisch reagiert oder ag gar aggressiv reagiert, klar, dann gibt es natürlich eine Gegenreaktion. Aber wenn man ruhig bleibt, hat man immer gute Karten. Generell im Leben, davon bin ich überzeugt. Ruhig zu bleiben, ist immer eine gute Sache.
War Aufgeben für Sie auf Ihren 7 Expeditionen je eine Option?
Ja, bei jeder Durchquerung ist Aufgeben immer eine Option, die immer da ist. Und das ist auch gut so. Also wenn Leute zu mir sagen, ach, ich habe noch nie aufgegeben oder ich gebe nie auf, ja, also das ist ein Witz, ja. Also dann haben die einfach noch nichts gemacht, was immer so richtig wild ist. Also ich habe stundenlang über das Aufgeben nachgedacht. Und es ist auch völlig okay. Also wir alle haben ja in unserem Leben, im Job, im Familienleben, was auch immer, wir haben ja generell immer die Möglichkeit aufzugeben. Aber weiterzumachen, im Bewusstsein der Möglichkeit, ja auch aufgeben zu können, ist in meiner Philosophie etwas ganz anderes. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, du willst jetzt gleich aufgeben, du bist gerade von Quallen gestochen worden, du hast Wahnsinnsschmerzen, dir geht es total schlecht, die Wellen sind hoch, es ist noch keine Ahnung, wie weit noch. Gleich kannst du aufgeben, aber jetzt kannst du nochmal richtig Gas geben. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, guck, mach jetzt einfach, konzentriere dich jetzt nochmal, gib jetzt einfach nochmal alles und dann guck mal, wie weit du gekommen bist und dann kannst du immer noch aufgeben. Und das habe ich über viele Stunden hinweg, hört sich vielleicht irgendwie verrückt an für die Leute, aber das hat geholfen. Also, ja.
Sie schildern Ihre Oceans-7-Expedition detailreich und faszinierend in einem Hörbuch. Ich kann das nur jeder und jedem empfehlen, der tiefer einsteigen möchte in die Materie. Ein Mann des Meeres heißt das Ganze. 5 Stunden ist es lang, erschienen beim Syposé Verlag. Darin sagen Sie, Sie schwimmen nie gegen den Ozean, sondern mit ihm. Sie reden mit ihm und nehmen auch Aufgaben mit von ihm. Welche Aufgaben sind das?
Ja, wenn man dort draußen unterwegs ist, ich hatte ja vorhin von Erwartungen gesprochen und natürlich bin ich auch dort, um beispielsweise von A nach B zu schwimmen. Und wenn das dann halt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann versuche ich grundsätzlich nie sauer zu sein oder böse zu sein oder anzuklagen. Ich konzentriere mich im Ozean darauf zuzuhören, zuzugucken und zuzuhören. Einfach die Sinne, die natürlich dort ganz besonders sensibilisiert sind, einfach offen zu halten für alle Signale, die ich empfange. Das ist die Kommunikation, von der ich spreche. Das ist natürlich anders, als wie wir beide jetzt miteinander reden. Aber im Ozean, also man bekommt Signale, ja? Man bekommt Dinge gezeigt. Ich habe viel Schönheit auch erleben dürfen. Und Das ist zum Beispiel etwas, was ich versuche, gerade jungen Leuten, Kindern, Schülern, wenn ich mal vor Schulklassen oder vor jungen Leuten spreche, denen eben nicht diese Horrorbilder zu zeigen, die es ja zweifellos gibt. Wir hatten vorhin über diese Plastikplane gesprochen, aber gerade jungen Leuten, wenn ich denen immer nur erzähle, wie schrecklich alles ist und wie überfischt alles ist und wie vermüllt alles ist und so weiter, dann resignieren die doch irgendwann. Ich versuche immer, das Gute zu benennen und denen zu sagen, Mensch, guck mal, so toll ist es immer noch da draußen und es ist einfach wunderschön und wir tun einfach gut daran, also nochmal, jeder kann ja diese Entscheidung für sich selber treffen, wir tun einfach gut daran, uns das zu erhalten. Und dafür bedingt es halt, dass wir die Fehler, die gemacht wurden, einfach nicht wiederholen und nicht weitermachen. Dass jeder sein Verhalten einfach, wenn er denn möchte, umstellt, ein Stück weit.
André Wirsig ist mein Gast, Ozeanschwimmer und Ocean Seven Bezwinger. Herr Wirsig, können Sie eigentlich auch noch zum Spaß einfach mal ins Freibad gehen, zwei Bahnen schwimmen, eine Pommes essen mit Ihrem Sohn? Macht Ihnen das Spaß?
Ja, klar, das machen wir natürlich auch. Fiebern ja der Öffnung auch wieder entgegen. Ja, klar, aber natürlich, wenn wir die Wahl haben, also sprich irgendwo im Urlaub sind, am Meer natürlich, dann findet man mich und zum Glück auch meine Kinder nicht am Hotelpool, sondern immer am Meer.
Sie haben Familie zu Hause in Paderborn, teils haben die sie begleitet, öfter haben sie aber aus der Ferne gebankt und mitgefiebert. Wie sehen die sie? Als Vorbild? Als Übermensch?
Ja, also als Übermensch glaube ich nicht, als Vorbild, das ist ja mal bei Kindern, ja, bei den eigenen Kindern das ist es ja immer so schwierig. Mein Sohn oder unser Jüngster ist 11 Jahre alt, ja, da hat man sowieso immer als Papa also eine Art Vorbildfunktion und es ist natürlich schön, wenn man dem auch gerecht wird und dann bei Mitschülern auch so ein bisschen Staunen erweckt. Das ist irgendwie angenehm. Aber nein, also wichtig ist, dass meine Familie das immer akzeptiert hat und meistens auch verstanden hat, aber nicht immer. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Meine Frau war auch nicht immer mit allem einverstanden und das war halt schon auch ein langer Weg. Ja, wenn man, den wir aber zusammengegangen sind, das war auch gut und wichtig. Also ich würde jetzt auch, so weit geht der Ego-Trip dann auch nicht, wenn meine Frau, auch meine Kinder jetzt massive Bedenken hätten. Unser Größter ist ja schon 32 und unsere Tochter jetzt 20. Also die habe ich natürlich dann immer abgeholt, insofern, dass ich denen auch versucht habe zu erklären, was ich denn da mache, warum ich das mache. Und sie haben immer ihr Okay gegeben und das ist mir auch wichtig.
Und Sie haben auch wieder ein neues Projekt, über das Sie erzählen können. Die neueste Schwimmherausforderung, die Sie sich vorgenommen haben, die liegt allerdings dieses Mal mehr oder weniger vor der Haustür in der Nordsee, Cuxhaven, Helgoland. Das hat noch keiner gemacht.
Ich glaube, das wurde schon probiert von einigen Leuten, die sind aber dann mit Neoprenanzug und Flossen und so weiter geschwommen, haben es aber auch nicht geschafft, was auch überhaupt keine Schande ist. Ja, also diese Idee, nach Helgoland zu schwimmen, also überhaupt so diese Frage zu beantworten, kann man da als Mensch in der Badehose hinschwimmen? Ja?
Das sind, wie weit ist es? Über 60 Kilometer, oder?
Genau, das sind so knapp über 60 Kilometer. Wobei wir noch versuchen, gerade mit den Strömungen und so weiter, da noch schlauer zu werden, das noch besser verstehen zu lernen, was dort in der Nordsee strömungsmäßig so los ist und den genauen Startpunkt dann halt auch festlegen wollen. Das kann dann Cuxhaven sein, kann aber auch praktisch ein anderer, wie so zwischen St. Peter-Ording sein. Da sind wir gerade noch in der Findungsphase.
Wenn Sie sagen wir, mit wem bereiten Sie das zusammen vor?
Ja, das ist natürlich mein Schwager Jürgen, der mich auf allen Expeditionen begleitet hat. Das ist aber auch mein Fotograf und Filmer und mittlerweile guter Freund Dennis Daletzky. Das ist die Deutsche Meeresstiftung, die da ein bisschen mithilft. Das ist der BSH, das ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, die sich extrem mit diesen Meeresströmungen in der Nordsee befassen und dort Karten erstellen, Messdaten erheben und so weiter. Also es ist wirklich spannend, wenn man dort einfach auch mehr über die Nordsee erfährt, die ja direkt vor unserer Haustür liegt. Und ich freue mich drauf.
Und wie bereiten Sie sich vor? Viel geschwommen sind Sie ja vermutlich in der Corona-Zeit jetzt nicht oder in irgendwelchen Seen.
Ja, wobei die Seen jetzt auch noch für meine, für wirklich langes Training einfach auch noch die Wassertemperatur lässt das auch nicht zu, weil, wie gesagt, ich schwimme immer ohne Neoprenanzug, also ich besitze keinen Neoprenanzug. So, das folglich ist Schwimmen natürlich immer vollkommen zu kurz gekommen, aufgrund unserer Situation, die wir gerade haben. Aber so das Landtraining, Krafttraining, Ausdauertraining und dergleichen, damit kann man schon das eine oder andere kompensieren. Ich hoffe aber auch darauf, genau wie viele Zuhörer wahrscheinlich, dass wir bald ja auch Lockerungen in diesen Bereichen, sprich Freizeit, Sportaktivitäten, Freibäder, also gerade Freibäder, das sollte ja irgendwie drin sein bald. Und dem fiebere ich natürlich entgegen.
Damit auch die Jungen alle schwimmen lernen, ne? Das war ja auch ein Problem, ist ein großes Problem nach diesem Jahr mit den geschlossenen Schwimmbädern.
Ja, generell ist dieses Problem ja auch schon weit vor der ganzen Thematik existent hier bei uns in Deutschland, dass viele Jugendliche auch teilweise im fortgeschrittenen Alter nicht sicher schwimmen können. Das ist ja auch etwas, für das ich mich einsetze mit diesem Projekt Ich kann schwimmen, wo wir Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Schwimmkurse zu besuchen. Und ich habe hier schon mich schon hier eingesetzt, dass wenn die Schwimmbäder hier öffnen, das wirklich vorrangig. Und da reihe ich mich wirklich ein, bevor ich da irgendwie Trainingsbahnen ziehen kann, dass wirklich vorrangig versucht wird, das ein Stück weit jetzt nachzuholen, was aufgrund der letzten anderthalb Jahre, ja, aus guten Gründen natürlich, aber einfach vernachlässigt wurde. Und da müssen wir echt ran. Das ist ganz wichtig. Weil wenn man als Kind nicht gut Trompete spielen kann, das ist schlimm, aber wenn man nicht gut schwimmen kann, das ist wirklich lebensgefährlich.
Also, die Jungen in die Schwimmbäder unter guter Anleitung, sobald es wieder geht. Ihre nächste Schwimmpioniertat, möglicherweise Cuxhaven, Helgoland, auf jeden Fall diese Strecke. Die haben Sie sich für den Spätsommer vorgenommen, das haben Sie gerade gesagt. Ein halbes Jahr später werden Sie dann 50. Welche Schwimmziele haben Sie für die Zeit danach?
Ja, gar nicht unbedingt, dass man von A nach irgendwo B schwimmt, sondern wir wollen auch mit der Deutschen Meeresstiftung zusammen, es sind so ein paar Expeditionen geplant, wenn Reisen und dergleichen wieder möglich ist, wo wir halt Orte besuchen wollen und auch fotografisch, filmerisch begleiten wollen. Ich als Mensch, als Schwimmer in dem Fall, Orte, die wirklich noch unberührt sind von der Natur, die das Meer zeigen, so wild, wie es wirklich ist. Da gibt es so ein paar Sachen, die geplant sind, aber ja, das liegt momentan wie alles ein bisschen auf, auf Termin. Aber das ist etwas, worauf ich mich schon sehr freue. Ja, also wirklich, da würde ich auch wieder zu meinem geliebten Pazifik zurückkommen. Und da freue ich mich natürlich drauf. Also es wird nicht langweilig. Wir sind unterwegs.
Dann wünsche ich Ihnen dafür nur Glück und wache Zuhörer, wenn Sie dann wieder über und für den Ozean sprechen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung waren.
Ganz lieben Dank. Tschüss.
Das war SWR 2 Tandem mit André Wirsig. Sein Hörbuch heißt Ein Mann des Meeres, Syposé Verlag. Sein Buch heißt Nachts allein im Ozean, Verlag Eriks Buchregal. Ich bin Martina Kögel, danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören hier in SWR 2.